ihr das Rätsel schon gelöst von der Jesus Gang? Welche biblische Person wusste genau, was auf sie zukommt? Wer? Wer? Noah? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht. Jesus. Josef. Naja, ich glaube, wir haben nachher eine Frage zu klären, wenn die wiederkommen. Aber ich bin ja froh, dass ihr hier seid. Ihr dürft mir lauschen, habt ihr gehört. Heute etwas grundsätzlich Wichtiges über das Abendmahl. Nicht nur, weil wir es feiern, sondern auch, weil wir in den letzten Wochen als Verantwortungsträger der Gemeinde darüber gesprochen und beraten haben. Vor ein paar Sonntagen habe ich gesagt, dass Menschen anderer Kulturen manchmal Mühe haben, Dinge bei uns zu verstehen. Bei uns Christen, wie wir denn feiern, wenn man jetzt aus afrikanischer Kultur kommt und im Gottesdienst nicht sitzen bleiben kann, wenn man Gott lobt. Aber wir stellen fest, man muss gar nicht aus einem anderen Land kommen, um Dinge nicht zu verstehen oder sich zu wundern. Da reicht schon die fromme Sprache der Bibelverse. Habe ich letzte Woche, ist mir das aufgefallen. Es gibt im Donaukurier auf der Seite des Magazins immer einen Bibelvers. Und die christlichen Kirchen in Ingolstadt dürfen diese Verse liefern. Im März, wir Mennoniten. Und dann habe ich versucht, Verse rauszuliefern und nach Übersetzungen gesucht, die man auch einfach so verstehen kann. Manches ist richtig kompliziert. Das sind Worte, die benutzt kein Mensch heute mehr. Nicht nur Bibelverse, auch Liedtexte, die wir singen. Wir werden nachher ein, wie ich finde, sehr schönes Lied singen, ein sehr bildreiches Lied. Für den König, für den Herrn, für ihn geben wir uns hin. Seine Ehre, unser Ziel. Nichts bedeutet uns jemals so viel. Für den König, für sein Schwert, was den Feind das Fürchten lehrt, unsere Freiheit garantiert, uns zum Schutz unsere Grenzen markiert. Ja, jetzt sitzen wir hier als friedliebende Täufergemeinde und singen von Schwert und Schutz und Grenzen und Kampf. Wenn das nicht erklärt wird und wenn uns nicht bewusst wird, oder mir ist das so bewusst bei diesem Lied, es geht bei dem Schwert um das Wort Gottes. Das ist ein biblisches Bild. Das haben wir uns nicht ausgedacht. Es geht um unseren inneren Schutz, es geht nicht um äußeren Kampf. Der Feind ist kein Mensch, den wir zu bekämpfen hätten. Ohne diese Erklärungen kann so ein Lied schon ziemlich verwirrend sein. Und es geht weiter. Abendmahl. Ich weiß gar nicht, ob ich das Abendmahl jeweils abends gefeiert habe. Immer nur morgens. Hä? Und ein Mahl ist wirklich was anderes als ein kleines trockenes Stück Brot. Und feiern, das kann man vielleicht im Partykeller beim Helmut in Rottmannshardt. Also was machen wir? Wir feiern das Abendmahl. Und dann ist die Rede von Blut und vom Leib. Für uns in unserer Tradition, in unserer Theologie nicht die Rede von einer Verwandlung, auch nicht die Anteilnahme am Heil durch die Teilnahme am Mahl. Ich war richtig verwirrt, als ich mit 17 Jahren Jesus Christus kennengelernt habe und ihn in mein Leben, in mein Herz lassen durfte. Dann habe ich ganz bewusst im christlichen Gottesdienst teilgenommen. Und es kam ein Abendmahlsgottesdienst, es wurde erklärt, wie wichtig das alles ist. Und es wurden die zentralen Texte gelesen, die wir auch heute immer noch lesen. Es war alles sehr interessant für mich. Ich dachte, ich höre das alles das erste Mal. Und dann sollte das Abendmahl beginnen. Ich saß hinten bei den jungen Leuten. Ehe ich mich versah, sind die alle rausgestürmt. Und ich saß alleine da, völlig verwirrt. Was ist das denn jetzt? Da ist doch in dem Text die Rede von prüfen und würdig sein und wer unwürdig am Mahl teilnimmt. Und dann noch Gericht. Die jungen Leute, die hatten noch Werte und Normen und sie haben sich selbst geprüft und haben dieser Prüfung nicht standgehalten. Sind alle raus. Und ich habe nicht verstanden, worum es geht. Vor ein paar Wochen haben wir als Leitungskreis und Predigerkreis der Gemeinde über das Abendmahl beraten und gearbeitet. Wir haben 7 wichtige inhaltliche Schwerpunkte bestätigt, uns nicht neu ausgedacht. Das Abendmahl als Mahl der Erinnerung. Wir erinnern uns an Jesus Christus. Geht gar nicht anders. An sein Leben, an sein Sterben, an sein Auferstehen. Zu seiner Erinnerung feiern wir das Mahl. Wir feiern es als Gemeinschaftsmahl. Wir sind dazu aufgefordert. Tut das gemeinsam, wenn ihr zusammenkommt, auch zu meinem Gedächtnis in der Gemeinschaft. Es ist ein Hoffnungsmahl. Es ist die Hoffnung darauf, dass Christus wiederkommt und einmal mit uns in Herrlichkeit dieses Mahl nimmt. Und dann wird gefeiert. Hoffentlich ein bisschen anders, als wir das tun. Es ist ein Mahl der Verpflichtung. Ich trete wieder neu in den Bund Gottes mit jedem Mahl. Auch heute sind wir dazu eingeladen. Ja, du hast Ja gesagt zu mir, Jesus, ich sag wieder Ja zu dir, bei allem, was war. Ein Mahl der Verkündigung ist es. Mit jedem Mahl verkündigen wir den Herrn, das, was er für uns war im Leben und im Sterben und Auferstehen. Ein Mahl der Verkündigung, sagt Christus selbst. Es ist ein Mahl der Vergegenwärtigung. Das heißt, er tat es für mich. Ich gehöre dazu, sogar für mich. Und dann letztlich, aber auch grundsätzlich und immer wieder ein Mahl der Freude. Wir sind Teil des ganz großen Projektes Gottes. Und voller Liebe hat Christus sich uns zugewandt. Großartig. Wir haben in diesen Beratungen in den letzten Wochen die Form bestätigt, haben gesagt, ja, es gibt Brot, ja, es gibt Saft. Und wir reichen das hintereinander durch die Reihen, das Brot läuft selber. Es gibt Gemeinschaftskelch, es gibt Einzelkelche, das haben wir bestätigt. Jetzt haben wir gesundheitlich in unserem Land und weltweit eine besondere Ausnahmesituation. Wir haben uns kurzfristig dafür entschieden, nur noch Einzelkelche heute für eine Übergangszeit. Hätte mir jemand das vor einem halben Jahr gesagt, du wirst mal eigenmächtig ein neues Abendmahlsgeschirr kaufen, habe ich gesagt, du spinnst wohl. Das ist jetzt eine besondere Situation und wir können an anderer Stelle ausführlich darüber reden. Aber es gibt unter den Christen eben eine ganz andere Verunsicherung über das Mahl. Gar nicht so sehr die Form, sondern eben, was ich vorhin beschrieben habe. Und das ist der Text aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 11. Dort schreibt Paulus an die Geschwister. Wir verkündigen den Tod des Herrn. Es ist also eine gewisse Ernsthaftigkeit dabei. Wir sollen uns prüfen und sollen prüfen, ob wir wirklich würdig sind, daran teilzunehmen und ob wir nicht möglicherweise ein zusätzliches Gericht auf uns laden. Ich lese uns 1. Korinther 11, 26 bis 29. Denn so oft ihr das Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wer also unwürdig das Brot isst oder aus dem Kelch trinkt, wird des Leibes und Blutes des Herrn schuldig. Der Mensch aber prüfe sich selbst und esse dann von dem Brot und trinke dann von dem Kelch. Denn wer isst und trinkt sich selbst zum Gericht, wenn er den Leib des Herrn nicht richtig beurteilt. Sehr ernstes Wort zum Abendmahl. Nicht richtig beurteilen, nicht würdig sein. Eine Selbstprüfung, halten wir der noch stand? Die jungen Leute damals, die hatten noch Maßstäbe und die haben ihren eigenen Maßstäben nicht genügt, sind rausgelaufen. Wer ist denn unwürdig? Wer fällt denn bei der Prüfung durch? Verschiedene Vorschläge. Unwürdig ist, wer nicht genug glaubt. An Jesus glaubt. Wer nur einen kleinen Glauben hat. Wer vielleicht zweifelt. Vielleicht Leute, die genau die Jahreslosung für sich in Anspruch nehmen. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ich habe so wenig Glauben, Senfkornglauben. Aber ist Senfkornglaube das, was uns ausschließt? Was uns unwürdig macht? Kleiner Glaube? Das deckt sich nicht mit den Aussagen von Jesus. Das passt nicht. Das kann es nicht sein. Wenn wir Sünde haben, wir prüfen uns und stellen fest, wir sind nicht vollkommen. Tatsächlich ist da etwas, was Gott nicht gefällt in meinem Leben. Und das möge mich vielleicht von der Teilnahme am Abendmahl disqualifizieren, weil ich Sünder bin. Bin ich unwürdig? Wenn es überhaupt eine Voraussetzung für das Abendmahl gibt, dann, dass wir sündig sind. Sonst brauchen wir das Mahl nicht. Nein, das kann es nicht sein, Geschwister, das kann es nicht sein. Wir alle sind Sünder und brauchen die Vergebung Gottes und feiern immer wieder die Erneuerung seines Bundes. Das disqualifiziert uns nicht. Wer vielleicht mit dem Brot oder mit den Elementen irgendwie falsch umgeht, das hatte ich sehr vermutet. Als junger Mann habe ich dann festgestellt, wenn die Familien in den Gottesdienst gingen, haben sie weiße Taschentücher gehabt. Und kennen das manche noch? Und dann hat der Pastor, ja, Konrad, du ja, dann kam der Pastor oder die Ältesten der Gemeinde und haben das Brot ausgeteilt und in die Taschentücher gelegt und man hat es dann so gegessen, dass man es selber nicht berührt hat. Mit dem Brot irgendwie falsch umgehen, wenn es vielleicht auf den Boden fällt oder dann konnte man beobachten, dass viele Familien ganz in Schwarz zum Abendmahl gegangen sind. Das kann ich nachvollziehen. Aber wenn jemand bunt gekleidet kommt, ist man dann unwürdig, wenn man die Rahmenbedingungen nicht ernst nimmt. Ich frage mich, wie hat Jesus mit den Jüngern damals gegessen am Tisch, als sie dort lagen? Nein, das kann es nicht sein. Das kann es nicht sein. Was macht uns würdig oder unwürdig? Es kommt ein kleiner Exkurs. Für uns aus unserer täuferischen Tradition ist, glaube ich, die Frage zu klären, wo ist Christus beim Mahl? Und wenn ich jetzt einen ganz plakativen Vergleich mache, nehme ich keine Wertung vor. Ich stelle nur unterschiedliche Glaubensmodelle dar, Vorstellungen, die sind nicht besser oder schlechter, die sind einfach anders. Und ein bisschen zu verstehen, in welcher Tradition wir stehen und was wir glauben. Es gibt Kirchen, die treffen sich zum Mahl und haben jemanden, der befugt ist, das auszuteilen. Es gibt dann auch einen Akt der Verwandlung von den Elementen, von Brot und Wein. Die Frage ist, wo ist hier Christus? In den Elementen dann, im Akt der Transsubstantiation oder Konsubstantiation, der Verwandlungslehre. Natürlich ist Christus auch in den Menschen, auch ohne dass sie teilnehmen, aber jetzt zentral auf das Mahl betrachtet. Als Täufergemeinde, als Mennonitengemeinde treffen wir uns eher im Kreis. Wir haben es nicht so mit dem Amt, dass nur einer etwas machen darf. Wir dürfen das alle und wir helfen uns gegenseitig, das zu tun. Wo ist Christus bei uns? Nicht in den Elementen. Er ist nicht im Brot. Er ist nicht im Saft. Es gibt keine, in unserer Vorstellung, keine Verwandlung. Christus ist in uns. Ist er in den anderen Kirchen auch in den Menschen? Versteht mich nicht falsch, bitte. Aber jetzt geht es zentral um diese Aussage. Wo ist Christus? Ich komme zurück zum Korinther-Text und gehe der Frage noch einmal nach. Es muss auch noch eine andere Lösung geben. Paulus schreibt an die Gemeinde in Korinth und wir haben gestern in der Predigtwerkstatt festgestellt, es ist wichtig, wenn wir so auf einen Vers gucken oder einen kleinen Teil anschauen, dann muss man auch manchmal gucken, was steht außenrum. Und das sind jetzt die vier jungen Männer, die hier mit dem Klemmbrett sitzen und dem Stift und immer so im Kopf schütteln, wenn ich was sage, die teilgenommen haben gestern. Der Jakob und der Thomas und der Felix und der Philipp. Und wir haben festgestellt, wir müssen tatsächlich über den Text hinaus schauen. Korinth war eine Hafenstadt. Es gab Reiche, es gab Arme, es gab Menschen, die früh fertig waren mit ihrer Arbeit oder gar nicht mehr arbeiten mussten und es gab welche, die ganz spät unten die Schiffe entladen haben und dann die Waren abtransportieren mussten. Wer wohlhabend war, hatte ein großes Haus, es gab keine Kirchen. Man traf sich als Christengemeinde im Haus eines reichen Mannes. Andere, die ebenfalls wohlhabend waren, mussten sich auch nicht mehr die Hände schmutzig machen, kamen auch schon, ich sag mal am frühen Nachmittag vielleicht, ich weiß nicht. Der Gastgeber lässt sich nicht lumpen, trägt ordentlich auf. Natürlich, wenn die Gleichgesinnten gleichen Standes kommen, möchte er sich als guter Gastgeber erweisen. Sie haben ein fröhliches Fest miteinander. Im späteren Verlauf der Versammlung kommen auch die Menschen, die sich abgerackert haben und finden leere Schalen und nur noch ein paar Reste auf den Tabletts. Und jetzt schreibt Paulus an die Gemeinde in Korinth. Ich lese Vers 17. Was ich euch jetzt noch zu sagen habe, ist kein Lob, Geschwister. Wie ihr eure Gottesdienste feiert, kann ich wirklich nicht gutheißen. Sie scheinen euch mehr zu schaden, als euch zu nützen. Vers 20. Was ihr in euren Gottesdiensten feiert, ist gar nicht das Mahl des Herrn. Weil jeder das isst und trinkt, was er mitgebracht hat, bleibt der eine hungrig und durstig, während die anderen sich betrinken. Könnt ihr denn nicht zu Hause essen und trinken? Oder bedeutet euch die Bruderschaft so wenig, dass ihr die geringschätzig behandelt, die wegen ihrer Armut kein Essen mitbringen können? Soll ich euch hierfür auch noch loben? Da könnt ihr lange warten. Und dann kommt der Text des Abendmahls. Wenn ihr zusammenkommt, dann macht es doch so und so. Und dann schließt er das ab in Vers 33. Darum, meine Brüder, wartet aufeinander, wenn ihr zusammen das Abendmahl feiert. Wer hungrig ist, soll vorher zu Hause etwas essen, sonst bringt euch dieses Mahl nicht Gottes Segen, sondern seine Strafe. Alles andere werde ich erklären, wenn ich bei euch bin. Darum prüft euch selbst, wer unwürdig ist und den Leib des Herrn falsch beurteilt. Paulus schreibt hier vom Leib des Herrn. Und es geht ihm nicht um den Körper, der am Kreuz hing. Es ging ihm auch nicht um die Brotstücke auf dem Teller, sondern der Leib des Herrn ist für ihn die Gemeinde. Und darum geht 1. Korinther nach Kapitel 11, 12 weiter. Der Leib, die Gemeinschaft, die Gemeinde. Wir sind der Körper, den man scheinbar richtig oder falsch beurteilen kann. Tatsächlich kommt er dann Kapitel 12, nachdem er ausführlich über diesen Körper, den Leib der Gemeinde, gesprochen hat, zu dem Ergebnis, unser Leib soll eine Einheit sein, in der jedes einzelne Körperteil für das andere da ist. Leidet ein Teil des Körpers, so leiden alle anderen mit, und wird ein Teil gelobt, freuen sich auch alle anderen mit. An diesem Beispiel wollte ich euch erklären, ihr alle seid der eine Leib Christi und jeder einzelne von euch gehört als Teil dazu. Unwürdig sein und den Leib des Herrn falsch beurteilen? Das hieß also, die Reichen bringen ihr Zeugs mit, essen alles auf und betrinken sich und dann kommen die Armen aus dem Hafen. Puh, haben wir ein Glück, das hat mit uns in Ingolstadt nichts zu tun. Wir haben keinen Hafen, wir haben keine Reichen, keine Armen. Naja, das betrifft uns alles irgendwie nicht. Wir wissen ja, dass wir der Leib des Herrn sind. Ist es das? Wir haben das ja längst gecheckt. Und wenn wir zusammenkommen, dass wir uns über die Maßen satt essen, das kann ja mit dem wenig Brot überhaupt nicht der Fall sein. Betrinken kann sich auch keiner, von der Menge schon nicht und Saft ist es ja ohnehin. Also mit uns hat das alles nichts zu tun. Unwürdig sein, wer den Leib des Herrn falsch beurteilt. Damals hieß das, alles miteinander teilen, aufeinander warten. Was heißt das heute? Ich glaube, das hat mit uns sehr wohl zu tun. Wir sitzen hier als Leib des Herrn und einzelnen von euch möchte Christus vielleicht zurufen und sagen, schau mal, wir stehen doch alle in einer Reihe. Jetzt geh doch mal einen Schritt nach vorne und stell dich endlich auch dazu. Du bist doch nicht weniger wert als die anderen. Gott liebt dich doch volle Pulle, genauso wie die anderen auch. Auch wenn du vielleicht ganz selten zum Gottesdienst gekommen bist, auch wenn du denkst, du hast noch so viele Fragen, auch wenn dein Glaube so klitzeklein ist, auch wenn du sündig bist, tritt doch endlich einen Schritt nach vorne und stell dich in die Reihe der Geschwister. Es gibt niemanden vor dir, der noch mehr geliebt wird von Gott als du. Stell dich dazu. Und wenn du den Leib des Herrn sehen willst, musst du nicht nach vorne schauen, sondern nach rechts und nach links. Da sitzen sie, die geliebten und begnadigten Sünder. Komm, tritt diesen kleinen Schritt noch nach vorne. Auch wenn du einen Namen hast, der nicht mennonitisch klingt oder denkst, meine Güte, ich weiß immer noch nicht, wie das hier funktioniert. Nein, wir stehen alle in einer Reihe. Das ist Evangelium, Geschwister, und da sollten wir nicht müde werden, uns gegenseitig immer wieder Mut machen. Aber auch die anderen, die vielleicht einen Schritt zu weit gegangen sind, die sich aus der Reihe nach vorne gewagt haben. Sie denken, die stehen einen Schritt vorne und sie schauen nach hinten. Denen möchte ich zurufen, geht mal einen Schritt zurück. Der Leib des Herrn ist nicht hinter euch, der ist nur rechts oder links. Welche Menschen sind hier besonders gefährdet? Gut, das sind die, die denken, dass sie Profi-Christen sind, die Angestellten. Die meinen, die haben das studiert. Denen muss man manchmal sagen, jetzt komm mal einen Schritt zurück, du stehst genauso in der Reihe, du bist kein anderer oder besserer Christ. Das gibt es gar nicht. Das sind die Menschen, die in der Gemeinde Verantwortung tragen, die versuchen auch etwas zu bewegen, nach vorne zu bewegen. Manchmal muss man denen sagen, jetzt stell dich mal wieder rein, komm, entspann dich. Wir sind gemeinsam der Leib des Herrn. Und darum ist es wichtig, dass wir einander sehen beim Abendmahl, wenn wir uns Brot oder den Saft reichen. Manche Kirchen haben die Praxis des Friedensgrußes, der ist jetzt in diesen Wochen auch ein bisschen ausgesetzt. Wir haben eigentlich das Ideal, dass wir uns anschauen, dass wir uns sehen. Anschauen. Wenn ihr das Brot weiterreicht, schaut doch dem Nachbarn einfach ins Gesicht. Wenn ihr es schafft, lächelt sogar. Manche denken, ja, da muss ich irgendwas Schlaues oder Frommes sagen, wenn ich das weiterreiche. Das müsst ihr gar nicht. Das könnt ihr. Könnt ein Segenswort, aber das müsst ihr gar nicht. Aber einander sehen. Weil wir der Leib des Herrn sind, den wir doch gemeinsam als solchen auch beurteilen. Einander zugewandt sein und dadurch lernen, den Leib des Herrn richtig zu beurteilen. Denn er macht uns alle würdig, an diesem Mahl teilzunehmen. Wir sind jetzt eingeladen, ihn dafür miteinander zu loben. Das kann eine ganz persönliche Zeit mit Gott sein. Das kann auch eine Vergewisserung der Gemeinschaft sein. Sabine leitet uns da noch an.